Ja, das Thema heute heißt Vergangenheit begegnen. Drei Grundgedanken habe ich mir dazu überlegt. Der erste heißt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Welt ist dreidimensional und da denken wir automatisch an Höhe, Breite und Tiefe. Und die besondere Eigenschaft von Höhe, Breite und Tiefe ist die, dass die im Grunde genommen auch gleich sind. Also die verhalten sich gleich. Es ist reine Definitionssache, was ich mal als Höhe, was ich als Breite oder was ich als Tiefe ansehe. Spätestens wenn man Dinge im Katalog bestellt, muss man genau hingucken, was die unter Tiefe verstehen. Aber das menschliche Erleben, das menschliche Denken ist nicht nur geprägt von Höhe, Breite, Tiefe, sondern auch von den drei Parametern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir leben im Hier und Jetzt. Und eigentlich gibt es doch nichts anderes als das Hier und Jetzt. Das ist doch das, was real ist. Aber obwohl das Hier und Jetzt eigentlich das Einzige ist, was real ist, denken wir oft daran, was noch kommen wird. Einige von euch werden schon daran denken, wie das ist, wenn der Gottesdienst endlich zu Ende ist und ihr irgendwo lecker essen gehen könnt. Andere denken vielleicht daran, was nächste Woche kommen wird, dass sie am Montagmorgen ein Gespräch mit ihrem Chef haben und das wird ein haariges Gespräch. Und was da noch alles kommt, macht euch Sorgen. Andere blicken noch weiter in die Zukunft. Obwohl wir im Hier und Jetzt leben, machen wir uns Gedanken über die Zukunft. Aber die Zukunft existiert ja gar nicht. Die ist ja gar nicht existent. Also vielleicht fällt heute Nacht ein Riesenasteroid auf Freiburg und das Gespräch mit eurem Chef, worüber ihr euch seit Wochen schon Gedanken macht und Angst habt, findet gar nicht statt, weil euer Chef zufällig genau da drunter stand. Also die Zukunft existiert nicht, sie ist nicht da. Und trotzdem ist es so, dass wir den Gedanken an die Zukunft brauchen. Wir werden unter Umständen depressiv, wenn wir gar nicht mal unseren Geist mal auf die Zukunft ausrichten können, sondern sozusagen spüren, dass sich das alles langsam zusammenzieht und wir gar keine Zukunft mehr haben, sondern nur noch die Vergangenheit und die Gegenwart, das, was wir gerade haben. Es ist also in unserem Denken so, dass obwohl eigentlich nur die Gegenwart existiert, wir immer auch einen großen Teil unserer Gedanken in die Zukunft richten, etwas, was nicht existiert, sondern die Zukunft bedeutet ja nur eine Möglichkeit dessen, was vielleicht einmal existieren könnte. Ebenso wie in diesem Sinne die Zukunft nicht existiert, nicht da ist, nicht anfassbar ist, nicht real ist, ebenso ist eigentlich auch in gewissem Hinsicht die Vergangenheit nicht mehr da. Was vergangen ist, ist aus und vorbei. Am intensivsten kann man das erleben, wenn man mal einer Person begegnet, in der man mal richtig fett verliebt war. Und so ein paar Jahre später trifft man die wieder. Und auf einmal merkt man, das ist vergangen. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also die Vergangenheit ist vorbei. Sie existiert nicht mehr. Sie ist nicht mehr da. Sie ist weg. Und das hat auch echt große Vorteile, weil ihr seht mich nur, wie ich jetzt gerade bin. Ihr seht mich nicht, wie ich heute Morgen war, als ich aufgestanden bin. Und da bin ich auch total froh drüber, dass ihr mich nicht seht, wenn ich morgens aufstehe und meine verquollenen Augen irgendwie öffne und so den ersten Kaffee in mich hineinflöße. Von daher ist eigentlich die Vergangenheit, ähnlich wie auch die Zukunft, für unser Leben vollkommen irrelevant, weil sie ja gar nicht existent ist. Aber trotzdem, wenn man das so postulieren könnte, ist die Vergangenheit ein ganz wesentlicher Aspekt, denn aus den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, formen wir ja unsere Strategien, unsere Handlungsstrategien für die Zukunft. Unser Ich, was in hier und jetzt lebt und jetzt gerade auf so einem weichen Kirchenkissen sitzt, formt Strategien für das, was ihr nach dem Gottesdienst macht, aus den Erfahrungen der letzten Gottesdienste und letzten Sonntage. Wie zum Beispiel, da gehen wir nicht nochmal hin essen oder so. Oder da will ich unbedingt nochmal hin. Darum ist es also doch wichtig, sich auch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, auch wenn sie nicht existiert, weil die Vergangenheit unser Leben, unser Handeln in ganz deutlicher Art und Weise prägt. Und das, was wir erlebt haben und wie wir unsere Vergangenheit sehen, beeinflusst auch, wie wir unsere Zukunft sehen und wie wir die Möglichkeiten, unsere Möglichkeiten in der Zukunft sehen. Und deswegen, weil die Vergangenheit so eine Bedeutung hat, gibt es in der Bibel, insbesondere im Alten Testament, ganz viele Stellen, die sich damit beschäftigen, gewisse Dinge zu behalten, zu merken, sich zu erinnern, um aus diesen Erinnerungen heraus ein Vertrauen für die Zukunft zu bekommen. Ein Beispiel von vielen möglichen Beispielen stammt aus 2. Mose 12. Da geht es um den Auszug aus Ägypten und das Passafest. Da heißt es, ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen, schon am ersten Tag sollt ihr den Seierteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am 7. soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht. Das allein dürft ihr euch zubereiten. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten. Ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Da wird also dem Volk Israel aufgetragen, sich daran zu erinnern an den Auszug aus Ägypten, an die besonderen Bedingungen, die an diesem Tag galten und das Passafest und das, was die Israeliten am Passafest essen sollten, an diesem ersten Tag, wo sie dann loszogen, aber auch an all den weiteren Passafesten bis in die heutige Zeit hinein. All diese Nahrungsmittel sollen helfen, daran zu erinnern, was damals geschehen ist. Es geht darum, aufgrund des Erlebens in der Vergangenheit eine Handlungsstrategie für die Zukunft zu finden. Gott hat uns in Ägypten nicht vergessen. Gott hat uns gehört. Er hört. Gott hat uns herausgeführt, hat uns einen neuen Lebensstart gegeben. Und weil diese Erfahrung der Befreiung aus Ägypten ja nur eine bestimmte Generation erlebte, soll diese Erfahrung, dieses Wissen an jede kommende Generation weitergegeben werden, damit auch die kommenden Generationen in diesem Wissen leben. Gott lässt uns nicht im Stich, Gott vergisst uns nicht, sondern er war bei uns und so wie er unseren Vorvätern, unseren Vorfahren beigestanden hat, wird Gott auch uns nicht aufgeben und wird uns begleiten. So soll also das Vertrauen auf Gott dadurch gestärkt werden, aus der Erinnerung heraus. Deswegen heißt es, ihr sollt euch daran erinnern. Dieser Gedanke des Erinnerns und des Festhaltens an einen besonders wichtigen Moment, wo Gott in besonderer Weise gehandelt hat, findet sich an sehr vielen Stellen im Alten Testament, aber er findet sich auch an der einen oder anderen Stelle im Neuen Testament. Zum Beispiel bei der Einsetzung des Abendmahls. Ich zitiere die Worte, mit der Paulus diesen besonderen Abend wiedergibt im 1. Korintherbrief. Da schreibt er, der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Da verbindet Jesus das Erinnern des Volkes Israels an den Auszug aus Ägypten, das Passafest, mit dem neuen Handeln Gottes in Jesus Christus und deswegen sagte, das ist jetzt der neue Bund. Der alte Bund, den Gott geschlossen hat, erinnert das Passafest, so wie es war. Und der neue Bund ist das Abendmahl, das erinnert an das neue Handeln, was Jesus getan hat. Aber beiden ist zu eigen. Man soll sich daran erinnern und auch wenn es schon Generationen vorbei ist, sollen zukünftige Generationen es nicht vergessen, sondern sollen sich daran erinnern können, um aus diesem Erinnern an das Handeln Gottes eine Strategie für ihr Leben und für ihre Zukunft zu setzen. Deswegen ist es so wichtig, sich daran zu erinnern, wo man herkommt und was Gott getan hat. In dieser Hinsicht ist es wichtig, sozusagen seiner eigenen Vergangenheit zu begegnen. Und vielleicht geht euch das auch so, dass ihr die eine oder andere Sache mit Gott erlebt habt und in relativ kurzer Zeit vergisst man das in dem Wust der vielen Dinge und Erfahrungen, die man sich einprägt. Aber wenn man solche Erfahrungen hat und diese festhält, Erfahrungen, wo man gespürt hat, da war Gott bei mir und hat mich behütet, dann können diese Erfahrungen ein Polster, eine Handlungsanweisung für die Zukunft geben. Eine Erfahrung, die uns stabilisiert oder die uns stabilisieren kann. Während des Studiums, also ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Das ist, weiß nicht, das ist irgendwie ungeschickt. Also wenn ich Geld habe, kann ich das ausgeben, das ist machbar. Aber ich habe irgendwie keine Form der Strategie für. Das heißt, wenn ich viel Geld habe, gebe ich viel Geld aus. Und wenn ich kein Geld habe, na gut, dann habe ich halt keins. Dann muss ich halt gucken. Irgendwie, da kann ich auch mit leben. Ist nicht sehr weise, vor allem wenn man Kinder hat. Aber ich weiß nicht, ich habe es nie besser gebacken gekriegt. Und während des Studiums war es so, dass ich für das erste Semester Geld verdient habe. Und wenn ich ein bisschen realistisch hätte rechnen können, hätte ich gewusst, dass dieses Geld, was ich da verdient habe, eigentlich schon nach einem Semester alle ist. Aber so weit konnte ich gar nicht rechnen, weil ein Semester ist ja ein halbes Jahr. Das ist so eine Distanz, die ist einfach für mich unüberbrückbar. Und dann auf einmal wurde mir so klar, ups, du hast kein Geld mehr und du kannst jetzt einmal nochmal zur Spaßkasse gehen und kannst nochmal 50 Euro abheben und dann ist Ende. Ich meine, ich habe natürlich immer noch die Möglichkeit gehabt, meine Eltern anzuschnorren. Aber ich meine, Gang nach Canossa ist nichts dagegen, wie zu Hause anzurufen und zu sagen, Papa, Mama, ey, ich habe das ganze Geld ausgegeben. Was? Das ganze Geld? Ja, ich meine, ich habe einen neuen Computerteil gekauft. Und dann rief jemand an, den ich zufällig irgendwo auf irgendeiner Fete kennengelernt habe und meinte, er hätte einen Job und bräuchte irgendwie noch Leute. Ob ich da Lust hätte, mitzuarbeiten. Und da habe ich gedacht, na gut, okay, wenn es sein muss, dann jobbe ich da halt. Und dann war das echt coole Arbeit, die total Spaß gemacht hat. Ich habe das Geld verdient und habe gedacht, boah, jetzt habe ich voll fett Geld. Und habe aber gar nicht dran gedacht, was für Rechnungen am Anfang des Jahres alle kommen. Steuer, Versicherung und alles. Und dieses ganze überflüssige Geld, was ich über hatte, wo ich mir schon irgendwelche tollen Sachen kaufen wollte, waren zack weg und das Geld hat genau gereicht für das. Und ein Großteil meines Studiums ist so gelaufen. Und immer dann, wenn ich Kohle brauchte, hat dieser Typ angerufen und hat gesagt, hier, was weiß ich, ein Monteur war auf der Kirmes am Wochenende, hat auf die Nase einen auf die Nase gekriegt, so kann ich dir nicht zum Kunden schicken, kannst du. Und das war für mich eine Erfahrung, dass ich gelernt habe, Gott versorgt mich. Und ich fand es immer komisch zu beten. Also meine Eltern beten nicht beim Essenstisch, weil die nicht fromm sind. Also die sind nicht religiös geprägt. Und dann bin ich in so eine christliche Gruppe gekommen und die beten ja immer vorm Essen. Und da gibt es ja auch wahnsinnig unterschiedliche Gebete, die man singt, die man spricht, die man macht und tut. Und das war für mich immer merkwürdig, weil ich gedacht habe, der Kühlschrank ist so eh voll. Ich meine, warum soll ich Gott großartig danken dafür, dass der Kühlschrank voll ist? Weil er ist doch voll. Da brauche ich nicht Gott bitten, ach Herr, segne diese Speise. Die ist ja eh da. Und in dieser Phase, wo ich sozusagen merkte, dass Gott für mich sorgt und dafür sorgt, dass immer wieder ein Job auftaucht, wenn ich ihn brauche, hat mich geprägt. Und ich habe tatsächlich dann angefangen zu danken für das Essen, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich hat Gott mir das besorgt. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt seit vielen Jahren hinter mir liegt, ewig, aber es ist eine Erfahrung, die mich prägt, dass ich denke, wenn ich nochmal in schwierigen Situationen komme, dass ich denke, Gott wird für mich sorgen. Es wird schon irgendwie, wird's hinhauen. Hoffe ich, dass ich dieses Vertrauen habe. Aber bis jetzt hat dieses Vertrauen mich wirklich gestützt und mich in finanziellen, ungünstigeren Situationen tatsächlich getröstet. Das ist das Wichtige, warum wir der Vergangenheit begegnen können und festhalten, was wir an guten Glaubenserfahrungen haben. Die können uns Mut geben für die Zukunft. Okay, der zweite Gedanke, wie Gott uns sieht. Für Gott ist die Sicht eines Menschen ganz anders. Denn Gott steht außerhalb der Zeit. Das heißt, Gott steht jenseits der Definition von Raum und jenseits der Definition von Zeit. Denn er hat die Zeit geschaffen. Genauso wie alle Playmobil-Männchen aus Plastik sind, sind die Hersteller der Playmobil-Männchen nicht aus Plastik. Die brauchen das nicht. die stehen da drüber. Aber in der Welt der Playmobil-Männchen ist alles aus Plastik. Und in unserer Welt ist alles aus Raum und Zeit. Aber Gott, der diese Welt geschaffen hat, steht außerhalb von Raum und Zeit. Weil er ist kein Playmobil-Männchen. Er ist keine Kreatur. Er ist der Schöpfer. Und Gott sieht uns also jenseits der Zeit an. Wie soll man das beschreiben können, wenn Gott uns jenseits der Zeit ansieht, weil wir uns eigentlich gar nichts vorstellen können als innerhalb der Zeit? Stellt euch vor, ihr seht mich. Ihr seht mich ganz. Also ihr seht meine Füße, meine Beine, meinen Bauch, meine Arme, meinen Kopf. Das seht ihr alles auf einmal. Weil ihr so groß seid wie ich und wir ungefähr in dem gleichen Größenverhältnis zueinander sind. Jetzt stellt euch so eine Ameise vor, die hier zufälligerweise hier lang gelaufen ist. Und wenn die jetzt auf mich stößt, dann läuft die an meinem Fuß hoch und denkt, boah, was für ein Subjekt. Aber den Rest von mir, was ich hier oben auf dem Kopf habe, nimmt diese Ameise noch gar nicht wahr. Sondern die muss ich erstmal durch meine haarigen Beine hocharbeiten. Und irgendwann kommt sie dann über meinen Bauch. Und dann irgendwann nach, ich weiß nicht, wie lange so eine Ameise braucht, landet sie vielleicht auf meinem Kopf. Und für die Ameise ist die Wahrnehmung von Ralf Berger eine zeitverzögerte Erfahrung. Ganz am Anfang, da waren die Füße, dann waren die Beine, dann war der Bauch und dann war der Kopf. Ihr hingegen seht alles auf einmal. Und so stellt euch vor, sieht Gott euch. Wir nehmen unser wahr als Ralf Berger, kleines Baby, Ralf Berger als süßes kleines Kind, Ralf Berger als Jugendlicher, Ralf Berger als Erwachsener, Ralf Berger im besten Alter. Da würde mich jetzt interessieren, warum ich jetzt gelacht habe, aber Ralf Berger als Greis. Und ihr könnt das nur wahrnehmen in dieser zeitlichen Abfolge. So wie die Ameise, weil sie viel kleiner ist als ich, mich in dieser zeitlichen Abfolge nur wahrnehmen kann. Aber Gott, der größer ist als ich, als wir, als diese Welt, der nimmt sozusagen Ralf Berger als ein Wesen wahr durch die Zeit hindurch. So wie meine Füße an meinen Körper gehören, so gehört sozusagen mein Babysein genauso zu Ralf Berger wie mein Kreissein. Anfang und Ende sind bei Gott an mir dran. Gott nimmt mich als Ganzes wahr. Und während ich vielleicht schon gar nicht mich mehr erinnern kann, wie das war als Baby, weiß Gott das noch ganz genau. Weil für ihn ist der vergangene Part von mir genauso gegenwärtig, real, existent, Präsenz, wie mein Mittelteil und meine Zukunft, die ich noch gar nicht sehe, die für mich noch gar nicht existent ist, ist für ihn real. Und deswegen, weil Gott außerhalb der Zeit steht, ist sozusagen alles, was wir abgeheftet haben, weil es in unserer Vergangenheit liegt, genauso real und existent wie unser Jetzt. Und während wir vielleicht bei der einen oder anderen Sache, die wir gemacht haben, die nicht super war, oder Situationen, wo uns Leute wehgetan haben, wir das vielleicht weggesteckt haben und da Gras drüber gewachsen ist, ist für Gott das immer noch real und präsent. Und daher kommt es, dass für Gott es relevant ist, was wir in der Vergangenheit getan haben. Unsere Vergangenheit kann uns auf unterschiedliche Art und Weise begegnen. Wenn wir in unserer Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht haben und diese guten Erfahrungen in unserer Erinnerung behalten haben und genutzt haben für uns, dann ist unsere Vergangenheit vielleicht wie so eine Burg, in die wir uns zurückziehen können. Und wenn wir im Jetzt oder im androhenden Zukunft etwas spüren, wo es Schwierigkeiten geben wird, wo es Kämpfe geben wird, können wir uns in diese Burg des Erfahrungsschatzes der Vergangenheit zurückziehen und uns sagen, naja, die letzten 20 Male hat es auch geklappt, es wird auch diesmal klappen. Und dann empfinden wir unsere Vergangenheit als einen Schutzraum. Ein Schutzraum, der uns so eine Art Urvertrauen gibt. Aber es ist ja nicht so wie in dem Lied Life is Life, dass alle immer das Beste tun und das Beste schaffen und alle zusammen das Superbeste hinkriegen, sondern shit happens und unser Leben läuft ganz anders. Und so kann es auch sein, dass Erfahrungen unseres Lebens nicht für uns zu einer Schutzburg geworden sind, sondern dass Erfahrungen unseres Lebens zu einem Gefängnis werden, was uns gefangen hält. und was uns hindert, über die Zukunft positiv zu denken und positiv in die Zukunft zu gehen. Weil die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erlebnisse, die wir hatten, uns gefangen halten und uns Freiraum nehmen. Und wir können nicht einfach diese Tür aufschließen, weil wir keinen Schlüssel dafür haben, sondern wir stecken in diesem Gefängnis drin. Die Älteren unter euch können sich an The Wall von Pink Floyd erinnern. Another Brick in the Wall. All die Erfahrungen, die junge Hauptfigur macht mit dem Desaster des Krieges und der Nachkriegskultur, sind Another Brick in the Wall. Ein neuer Stein in dieser Mauer, die dieser Mensch um sich herum bildet. Oder diese Mauer bildet sich um ihn herum und er kommt nicht mehr raus. Er sitzt in diesen Dingen fest. Vergebung der Schuld oder anderen Menschen vergeben ist das Angebot Gottes, ist eine Handlungsoption, einen Schlüssel in die Hand zu bekommen, um dieses Gefängnis der Vergangenheit zu öffnen. Und die Rede im christlichen Glauben von der Vergebung, um Vergebung bitten, um Vergebung anderen Menschen zu geben, ist deswegen so wichtig, weil im christlichen Glauben dieses Bewusstsein ganz groß ist, dass vor Gott unser ganzes Leben real ist und nichts egal ist, sondern alles noch existent ist. Und das wird symbolisiert in dem Sterben Jesu Christi am Kreuz. Und das ist sozusagen der Schlüssel für die Vergebung. Und dieses Kreuz ist sozusagen ein Erinnerungsmahnmal, dass wir das nicht vergessen. Und darum ist im christlichen Glauben so oft die Rede davon, dass Jesus uns befreit hat. Darum auch diese Parallele von christlichem Glauben und zu der Sklaverei in Ägypten, wo die Israeliten Gefangene waren, sich nicht frei bewegen konnten, sondern Ketten haben, die ihnen so viel Freiheit ließen, bestimmte tägliche Tätigkeiten zu machen, aber sie konnten sich nicht wirklich frei entscheiden zu tun, von dem sie dachten, dass es gut ist, das zu tun. Mein dritter Gedanke, die Bedeutung von Vergeben und Vergebung. Im 2. Korintherbrief beschreibt Paulus das so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Paulus war in seinem Leben ein Hardliner des jüdischen Gesetzes gewesen, ein Verfolger des Christentums. Wobei, Christentum konnte man das damals noch gar nicht nennen. Zu dem Zeitpunkt waren die Christen so eine kleine Gruppe, das war so eine spinnerte jüdische Sekte, der man mal Manieren beibringen musste. Und sein Kurs war gesetzt auf, ich rücke die zurecht, ich bringe das wieder in Ordnung. Es wird so sein, als wenn ich fertig bin, als wenn es die Christen nie gegeben hätte. Und für Paulus war eigentlich keine Kursänderung möglich. Er war 120% drin in dem, was er tat. Und dann begegnete Jesus ihm auf besondere Weise auf dem Weg nach Damaskus und auf einmal kippte seine ganze Weltsicht und er sah auf einmal alles mit ganz anderen Augen. Er bekehrte sich zu Jesus. Und er bittet Gott um Vergebung und fängt ein neues Leben an. Und Gott gibt ihm diese Möglichkeit. Paulus muss nicht gefangen sein in seiner pharisäischen Vergangenheit, sondern Gott gibt ihm diesen Neustart, die Möglichkeit dieses Neustartes. Paulus ist sozusagen wie ein neues Geschöpf. Er ist eine ganz neue, eine ganz andere Person geworden. Grundlegende Eigenschaften seines bisherigen Lebens gelten nicht mehr. Ja, er hat sich so extrem geändert, dass er sagt, manches von dem, was ich früher als kostbar ansah, ist für mich heute nur Dreck und Rotz. Dieser Neustart war nicht einfach. Und man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, die ersten Christen waren nicht so begeistert davon. Es steht nicht so viel darüber drin, aber ich vermute, es gab sicherlich eine ganze Reihe von Christen, die vielleicht verwandte Freunde verloren hatten durch Paulus. Und die sagten, was will der jetzt bei uns? Kann sich ja meinetwegen jeder bekehren, aber kann es wirklich Vergebung geben für so einen Mann wie den? Den wollen wir nicht. Und andere befürchteten, dass diese Bekehrung des Paulus ein Trick war, eine Strategie war, undercover als Bekehrter in die christlichen Kreise zu kommen, um die auszuspionieren, um noch die letzten verbliebenen Christen vielleicht gefangen zu nehmen. Und erst durch das Einschreiten einer wichtigen Person der ersten Christen, nämlich Barnabas, brach die ganze Sache auf. Barnabas holte den Paulus aus der Versenkung hervor. Der lebte da nämlich relativ einsam irgendwie, weil kein Schwein was mit ihm zu tun haben wollte, holte ihn raus und stellte Kontakte zu Gemeinden her. Vielleicht, weil Barnabas einfach jemand war, der sagte, hey, die Liebe Gottes gilt auch für den. Vielleicht aber auch, weil er gesehen hat, was für eine Möglichkeit in diesem Paulus drin steckt. Paulus weiß, dass er einen Neustart bekommen hat. Und das kriegt man nicht oft im Leben, einen Neustart. Und deswegen sagt er, jemand, der in Jesus ist, der ist wie eine neue Kreatur, der ist wie neu geschaffen. Das, was Schönheitsmittelchen und Botox versprechen, aber niemals halten können, das hat Paulus erlebt. Nicht an seinem Äußeren, aber an seiner Seele. Weil unsere Vergangenheit so wichtig für unser Leben ist, denn die Erfahrungen und die Taten unserer Vergangenheit, die Erlebnisse unserer Vergangenheit berühren nicht nur die Gegenwart, sondern sind auch maßgeblich verantwortlich für die Strategien unserer Zukunft. Weil die Vergangenheit so wichtig ist, ist es wichtig, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Einmal, weil wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit gute Strategien für die Zukunft entwickeln können. Zweitens, weil für Gott die Vergangenheit aktuell ist. Nicht vergessen. Weil uns Gott befreien möchte von den einengenden Dingen, die unsere Vergangenheit uns geprägt haben und die uns sozusagen noch wie Ketten um den Hals liegen und verhindern, dass wir die Dinge tun können, die wir gerne tun würden. Weil uns vergeben wird, die Dinge, an die wir uns erinnern, von denen wir wissen, dass sie falsch waren. Und weil wir anderen Menschen Vergebung geben können, damit diese Menschen frei werden und damit auch wir frei werden. Unser Leben ist manchmal wie so eine Wohnung. Und wenn ich mir unsere Wohnung so betrachte, ist ein wesentlich wichtiger Raum der Keller. Und wenn ich in den Keller runtergehe, ist das manchmal so wie eine Zeitreise. Da finde ich zum Beispiel noch Computerkabel, die wirklich kein Schwein mehr braucht. Aber man weiß ja nie. Vielleicht brauche ich es ja doch irgendwann nochmal. Deswegen habe ich so eine riesige Kiste nur mit Kabeln voll, die sich so im Laufe meiner 40 Jahre Sammelleidenschaft von elektronischen Sachen so angesammelt haben. Meine Frau sagt immer, schmeiß den Kram doch mal weg. Aber ich sage, ja, man weiß ja nicht. Dann gibt es da noch ganz andere Dinge, zum Beispiel Spielsachen von meinen Kindern, von denen wir eigentlich genau wissen, dass sie da nicht mehr mitspielen werden. Aber wir haben sie weggetan in den Keller unter der Option, wir schmeißen das nicht weg, wir tun das nur mal in den Keller. Und die wissen schon gar nicht mehr, was da alles im Keller so von ihnen rumliegt. Aber wenn man das jetzt einfach wegschmeißen würde und die Krägen würden das rauskriegen, dann gäbe es sicherlich doch Ärger. Also ist dieses Zeug auch noch drin. Dann so Dinge, die man gehabt hat und wo man denkt, naja, vielleicht kommt das nochmal. Ich habe zum Beispiel einen riesenlangen Gartenschlauch im Keller. Weil ein einziges Mal in unserem Leben hatten wir eine Wohnung mit einem Garten. vollkommenes Desaster, weil Angie und ich aus der Stadt kommen und wir gar nicht wissen, was man mit so einem Garten anfängt. Wir haben da im Grunde nur Rasenfläche gehabt und das regelmäßig zu mähen war schon Herausforderung genug. Aber ich habe noch diesen Gartenschlauch. Man weiß ja nie. Vielleicht haben wir ja irgendwann noch mal eine Wohnung mit so einem Garten. Und dann braucht man ja auch so einen Schlauch. Und dann habe ich den. Also da ist eine Menge Krusch drin. Und das Problem ist, irgendwann ist dieser Keller so voll, dass man da gar nicht mehr richtig reingehen kann. Manchmal ist es auch so, dass wenn man sich dann in diesen Keller reinmacht und irgendeine Sache sucht, dann fällt einem auf einmal irgendwas anderes ein. Und so ist es ein bisschen auch mit unserer Vergangenheit. Wir haben so eine gewisse Vorstellung davon, wie unsere Vergangenheit ist. Und das ist unser Keller, da muss man auch nicht dauernd reingehen, weil die Vergangenheit ist ja auch nicht mehr so existent. Und man führt ja auch nicht jeden Gast sofort rein und sagt, hier, guck mal, da ist meine Vergangenheit, da ist mein Keller, sondern der ist abgeschlossen. Aber manchmal ist es gut, diesen Keller aufzuräumen. Und wenn man anfängt, da in so einem Keller aufzuräumen, kann man unter Umständen auch Sachen finden, ja, von denen man gar nicht mehr wusste, dass sie noch da sind. Und dann hat man so ein Teil in der Hand und merkt auf einmal, was man so alles erlebt hat. Und von daher kann es vielleicht auch sein, dass wir gar nicht diesen Keller aufräumen wollen, weil wir auch Angst haben vor dem, was wir da finden. Die andere Sache ist in dieser Struktur von so einem Keller so, dass vorne sind so die neuesten Sachen. Und wenn du die neueren Sachen so beiseite wühlst, dann kommen so irgendwie die älteren Sachen zutage. Und wenn du dann noch weiter wühlst oder das anfängst aufzuräumen, dann kommen unter Umständen auf einmal Dinge raus, von denen du gar nicht mehr wusstest, dass sie noch da sind. Da so ganz hinten rechts in der Ecke, hinterm Wäschetrockner, da ist in diese Ritze noch was reingefallen und du packst einfach nur mal rein, weil du denkst, naja, da wird ja wohl nichts reingefallen sein und holst auf einmal was raus und dann ist es wieder alles da. Das heißt, ein Keller aufräumen kann eine fröhliche Angelegenheit sein, aber es kann auch eine, ja, gar nicht so leichte, vielleicht sogar schwierige Aufgabe sein. Von daher ist es vielleicht gut, sich mal so einen Keller anzugucken und da reinzugehen. Aber vielleicht kann es auch sein, dass man da Hilfe braucht oder eine Strategie. Oder die Frage ist, wo geht man denn mit dem Zeug hin? Und ich meine, wenn ihr das schon mal selber versucht habt, also hier in Freiburg ist ja nichts schwieriger, wie irgendwo Zeug loszuwerden. Ne? Da wirst du ja überall kontrolliert und da gibt's ja für alles Vorschriften und du kannst ja noch nicht mal eine Glühbirne wegwerfen, ohne dass du dir überlegen musst, wo kann ich die abgeben? Am Mittwoch haben wir wieder einen Do-it-yourself-Abend und es ist für einen Gottesdienst einfach zu viel Thema zu überlegen, wie kann ich mit so Dingen aus meiner Vergangenheit umgehen, die ich gefunden habe, die mir immer wieder hochkommen, die ich loswerden möchte, die ich wegschmeißen will, auf welche Deponie gebe ich die oder so, was es da so an möglichen Bildern gibt oder so. Und am Mittwoch wollen wir einen Abend machen zu diesem Thema der Vergangenheit begegnen. Da geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig in den Keller führen und uns erzählen, was es da alles an gruseligen Sachen gibt. Das ist natürlich eine private Sache. Aber es geht darum, ein bisschen zu überlegen, wie kann ich anfangen, in diesen Keller reinzugehen und was für Strategien kann es geben, wie ich damit umgehe, wenn ich dann auf einmal Dinge finde, die mich mehr beschäftigen, als ich es vielleicht erwartet hätte. Und ich möchte euch einladen, wenn euch dieses Thema interessiert oder wenn ihr die Tür von eurem Keller kaum noch zukriegt, weil da so viel Zeug drin ist und sozusagen die Fülle des Kellers von sich aus schon zeigt, du müsstest mal bei mir aufräumen, dann kommt am Mittwoch um 19.30 Uhr zu diesem Abend der Vergangenheit begegnen. Eine Sache ist ganz wichtig und das ist ein Grundsatz des christlichen Glaubens. Wenn man so seinen gesammelten Kram im Keller sieht und im Keller hat man ja die Sachen, die man nicht unbedingt oben in seiner Wohnung, also in der Gegenwart haben will, kann einen auch manchmal ganz schön das Gefühl überkommen, dass einen keiner liebt. Aber dem ist nicht so. Jesus liebt uns. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und er liebt uns nicht, weil er vergessen hat, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und noch nicht weiß, was wir tun werden, sondern Gott liebt uns, so, wie wir sind, weil wir so sind, wie wir sind. Und wenn man also so einen Keller aufräumt und sich in der einen oder anderen Situation entsetzlich einsam und ungeliebt vorkommt, so ist es wichtig zu sehen, niemand liebt uns so, wie Gott uns liebt. Und so heißt das nächste Lied, aber das ist auf Englisch, deswegen heißt das No One Loves Me Like You.